damit sind wir wieder im Podcast Bonustrack mit dem versprochenen Sprung durch die Lichtmauer 20 Jahre zurück in den Juni 1990. Zweites Medienforum NRW in Köln, in einem Hotel damals noch. Und es gab die DDR noch, es gab noch kein Westgeld für mich dorthin zu reisen. Es wurde gesponsert von Herr Tatz. Damals noch arbeitend bei DT64 machte ich mich auf in den Westen, um die Technik und vor allen Dingen aber auch die medienpolitische Diskussion aus nächster Nähe zu verfolgen und traf auf den Wandelgängen des Hotels Johannes Rau, damals Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann hören wir noch Fritz Pleitgen. Er war nicht nur Korrespondent in Ostberlin, in Moskau und in Washington. Zu diesem Zeitpunkt war er schon Chefredakteur beim Westdeutschen Rundfunk. WDR-Intendant war Friedrich Nowotny. Der Westdeutsche Rundfunk führend auch bei der Technik. HDTV. Vor 20 Jahren gab es schon eine HDTV-Vorführung. Dazu gleich mehr. Zuerst Johannes Rau.
Wie stellen Sie sich die Rundfunkordnung demnächst in einem einigen Deutschland vor?
Also ich wünsche mir eine Rundfunkordnung, in der nicht alles zentralistisch gemacht wird, sondern in der die Länder Bedeutung haben. Das muss nicht für jedes Land gelten. Das ist auch in der Bundesrepublik nicht so. Dann stelle ich mir vor, dass der Deutschlandfunk eine wichtige Rolle bekommt. Die Deutsche Welle muss endlich mit BBC vergleichbar werden. Also ich glaube, wir gehen jetzt in die 90er Jahre mit richtigem Schwung und es kann was draus werden.
Dann hat Neil Postman ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode, und hat damit kritisiert, dass alles, was im amerikanischen Fernsehen läuft, über Unterhaltung vermittelt wird. Nun haben wir die Chance, mit einer Medienneuordnung auch konzeptionell neu zu arbeiten und unter Umständen dem amerikanischen Modell etwas entgegenzusetzen. Würden Sie diese Chance auch sehen und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, die sehe ich. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass Neil Postman recht hat mit seiner Aussage, dass wir uns zu Tode amüsieren. Das mag für manche gelten, aber das ist nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit in Deutschland. Nein, wir haben ja auch Kulturprogramme, nach meiner Meinung zu viele, zu sehr nebenher gemacht und zu sehr nebeneinander her. Ich glaube, dass der Europäische Kulturkanal, das ein Kulturfernsehen für alle in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die richtige Lösung wäre. Das muss dann so attraktiv sein, dass man nicht sagt, wir verschieben alles Bedeutende und alles Wichtige in die Zeit nach 23 Uhr. Denn es ist falsch anzunehmen, dass nur die Nachtschwärmer kulturell interessiert wären.
Was sehen Sie denn am liebsten im Fernsehen?
Ich gestehe, ich bin ein Hörfunktyp. Ich sehe die Nachrichten, manchmal auch ein Krimi oder eine heitere Sendung. Aber ich bin ein schlechter Beurteiler der Fernsehprogramme, weil die Hauptarbeit, die ich zu leisten habe, an den Abenden liegt.
Johannes Rau, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen vor 20 Jahren. Frage an Fritz Pleitgen, ob er sich vorstellen könne, dass in einem vereinigten Deutschland und damit auch vielleicht in einem vereinigten Rundfunksystem, es war ja noch nicht so ganz klar, wie das aussehen könnte, ob er sich vorstellen könne, dass sich die DDR-Bürger und DDR-Journalisten einbringen werden können in das neue Rundfunksystem des Vereinigten Deutschlands.
Na, ich hoffe das sehr, dass sich Menschen da in der DDR und die Journalisten in der DDR da vorwiegend selbst einbringen. Ich habe allerdings so ein bisschen meine Zweifel. Das liegt daran, weil ich sehe, dass das Tempo doch sehr scharf ist, dass dadurch Entwicklungen eintreten, vor allen Dingen ökonomischer Art, die so etwas unter Druck bringen könnten. Aber wenn ich mal so einen Wunsch aussprechen darf, wenn Sie dann Partner der ARD werden sollten beispielsweise, dann wäre ich sehr froh, wenn das in erster Linie geprägt wäre von Menschen, die auf dem Territorium der jetzigen DDR aufgewachsen und ausgebildet worden sind, denn diese Erfahrung brauchen wir unbedingt. Was sollen wir, wie die Kolonialherren, dort auftreten und über Entwicklungen bei ihnen berichten, von denen wir nicht auf Anhieb die Ahnung haben. Und ich glaube, wir würden auch sehr schnell entlarvt werden von ihren Zuhörern und von ihren Zuschauern als Leute, die von Dingen sprechen, die sie wirklich nicht genau durchschauen. Also kurz und gut, ich setze sehr darauf, dass dort ein selbstständiger, auch hoffentlich eigenwilliger Journalismus sich entwickelt. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, es kann nicht mit den alten Kräften alleine passieren. Es müssen frische Kräfte in großer Zahl dazukommen, Denn es wird immer wieder von der Identität gesprochen und der Anwaltschaft für die DDR-Identität. Aber zur Identität gehört auch die Integrität, ich meine die Glaubwürdigkeit. Wie will man beispielsweise investigativen Journalismus betreiben, wenn einem dann die Zuhörer oder Zuschauer sagen, aber vor ein paar Jahren hast du genau das Gegenteil berichtet. Deshalb muss man sich dort auffrischen. Ich sage das voller Mitgefühl, denn auch bei uns ist vorauseilender Gehorsam etwas, was durchaus bekannt ist und was eine gewisse Übung hat. Aber bei aller Anteilnahme muss ich sagen, Sie müssen sich natürlich kräftig auffrischen, aber möglichst aus dem, was jetzt noch die DDR ist, denn es bringt wenig Sinn für Sie, wenn Sie jetzt mit westdeutschen Beratern dort antreten, die Ihnen zwar das ein oder andere sagen können, lieber die Gefahr eingehen, dass das ein oder andere nicht so gelungen ist. Hauptsache, es ist originell und original. Und da war eben auch meine Hoffnung gewesen, dass von Ihrer Seite so ein paar frische Überlegungen hätten reinkommen können, denn wir sind auch schon ein bisschen verkrustet. Das System ist eigentlich ganz in Ordnung, aber natürlich haben wir so ein bisschen sklerotische Erscheinungen über die 40 Jahre mitmachen müssen. Deshalb hatte ich so in der Phase des runden Tisches, als zum ersten Mal über neue Medien nachgedacht wurde, gedacht, naja, da könnte von der DDR was kommen. Inzwischen bin ich da, wie gesagt, schon etwas skeptischer geworden. Aber ich glaube, insgesamt wird der deutsche Zuschauer, der deutsche Hörer sich nicht nur mit Unterhaltung berieseln lassen wollen, jedenfalls nicht in den nächsten 10 Jahren.
Soweit also der medienpolitische Teil vor 20 Jahren im Juni 1990. Jetzt zu hochauflösendem Fernsehen. Dieses Stichwort hörte ich damals nicht zum ersten Mal. Bereits der Erfinder des elektronischen Fernsehens, Manfred von Ardenn, hatte ja das Hochzeilenfernsehen bereits in den 70er Jahren prognostiziert. Aber da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Es war eine Demonstrationsvorführung Gorbatschow in Bonn und es gab eine Orchesterdarbietung. Hören wir zuerst den Teil, der sich mit dem Bild beschäftigt und anschließend zum Ton.
Mein Name ist Leo Danilenko, ich bin Chefingenieur des Westdeutschen Rundfunks und bin verantwortlich für alle neuen Entwicklungen in der Medientechnik. Hier beim Medienforum NRW in Köln stellen wir eine Produktion in hochauflösenden Fernsehen. Das ist also ein brillantes Bild, das so etwa die Qualität eines Dia-Projektionsbildes erreichen sollte. Und man kann es sowohl auf einem Fernsehmonitor angucken, als auch auf einer Projektorwand. Die Zeilenzahl ist gegenüber dem normalen Fernsehen verdoppelt worden. Man sieht also keine Zeilenstruktur und auch feine Details sind gut aufgelöst. Die Besonderheit dieser Produktion ist auch der digitale Ton. Wir haben eine Tonregie in der Kölner Philharmonie, die sonst die CD-Produktionen macht, also Kompaktdisk. Und diese Qualität des Kompaktdisk-Tones wollen wir jetzt dem Fernseher zugute kommen lassen und auch die Mehrkanaligkeit, sodass ein Effekt der Telepräsenz entsteht. Man fühlt sich im Raum und man bringt nicht den Raum in die Wohnstube, sondern man vergisst die Wohnstube und sollte sich im Raum fühlen. Ob es auch so gelingt, das wollen wir ja durch Befragung der Besucher herausbekommen. Wie war denn Ihr Eindruck?
Ja, es war schon faszinierend. Besonders hat mich natürlich der Ton beeindruckt, weil beim Bild, da gab es eben diese Unterschiede zwischen der Leinwand, farblich doch anders als beim Monitor. Und auch die Schärfe war beim Monitor natürlich stärker, obwohl ich mir mehr versprochen habe, was die Brillanz der Bilder betrifft. Kann es daran liegen, dass es unterschiedliche HDTV-Systeme gibt, die mehr oder weniger auch unterschiedliche Qualitäten haben. Arbeiten Sie jetzt hier mit dem 100-Hertz-Verfahren oder ist das noch das 50-Hertz?
Das ist das 50-Hertz-Verfahren, aber nur die Zeilenzahl hat sich verdoppelt. In Zukunft wird auch die Bilderzahl durch Speicher im Gerät sich verdoppeln lassen, sodass auch das restliche Flimmern verschwindet. Was die Systeme anbetrifft, so ist das die erste Generation aus der europäischen Entwicklung und hat natürlich gewisse Kinderkrankheiten. Die Japaner sind teilweise da weiter, das wollen wir nicht.
Aber vielleicht können Sie mal den Unterschied zwischen dem japanischen System und dem europäischen erklären, auch unter der besonderen Berücksichtigung der Kompatibilität, dass vielleicht Zuschauer noch lieber altes Fernsehen sehen wollen und sich das Ganze aus Kostengründen nicht leisten wollen.
Die japanische Philosophie ist ein neues Medium ergänzend. zum konventionellen Fernsehen. Dagegen die europäische Linie ist die, dass wer sich ein besseres Bild leisten kann, mehr ausgeben will, und das wird etwa das Dreifache bis Doppelte kosten, also vielleicht in 10 Jahren, im Jahre 2000, wird das auf das Doppelte des jetzigen Preises steigen. Jetzt ist es das 10-fache davon mindestens. Und wer aber das nicht ausgeben will, dann kann er mit seinem alten Gerät, nicht dem jetzigen PAL-Gerät, aber einem in den nächsten Jahren zu marktüblichen Preisen zu kaufenden MAC-Gerät, Multiplex Analog Component, das ist eine neue Zwischennorm, kann man sich dann ein zwar nicht sehr brillantes, aber dennoch breiteres und helleres Bild bekommen.
Und in Japan muss man seinen Fernseher wegschmeißen.
So ist es. Das ist der Unterschied.
Aber dennoch, wohin geht jetzt die Entwicklung? Geht die tatsächlich zum HDTV-Fernsehen oder meinen Sie nicht, dass das plastische Fernsehen die Zukunft ist?
Nein, das ist zu weit und das ist auch schwierig. Also es wird schon HDTV sein, aber nicht vor 10 Jahren. Vor allem, wir sind der Meinung, wir sind unseren Konsumenten die Kontinuität und Kompatibilität schuldig. Wir können nicht die Leute dazu bringen, von heute auf morgen das Gerät wegzuwerfen.
Noch ein technisches Problem. Viele Spielfilmregisseure setzen nach wie vor auf Zelluloid, weil Zelluloid einfach auch ästhetische Parameter hat, die sie besonders schätzen. Und beim elektronischen Fernsehen zum Beispiel das Weiß nachziehen als Fahne ja nicht sehr gut finden. Hier hat man es auch gesehen bei der Trompete, einige Reflexe ziehen nach. Wird man das in Zukunft beherrschen, dieses Problem?
Ich glaube schon. Und zwar, es wird gemischte Verfahren geben. Man nimmt mit auf Zelluloid auf, bearbeitet das mit Elektronik, kann das dann auch von Elektronik wieder auf Zelluloid bringen und im normalen Filmtheater vorführen. In der besseren Version kann man das in elektronischen Kinos zunächst vorführen, in einem späteren Stadium auch in den Heimgeräten mit höherer Auflösung.
Wird es demnächst eine Tagesschau in HDTV geben?
Das glaube ich nicht. Dafür ist dieses Medium nicht notwendig.
Gut, vielen Dank.
Ja, mein Name ist Gronatz vom WDR. Ich bin hier Toningenieur und habe diesen Film vertont.
Was ist nun das Besondere an HDTV, wo man ja eigentlich denkt, High Definition Television bezieht sich nur auf die Verdopplung der Zeilenzahl und auf das veränderte Format?
Ja, ich kann eigentlich hier nur für den Ton sprechen. Und für uns war eben die oberste Aufgabe, einen Ton zu machen, der diesem vergrößerten Bildformat entspricht. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben gesagt, vorne neben der Leinwand oder neben dem Fernseher bieten wir ein Stereobild an. Und dann arbeiten wir noch weiter mit 2 Surround-Kanälen. Das sind Toninformationen, die wir aus 2 zusätzlichen Mikrofonen gewonnen haben, die sehr weit hinten im Raum gehangen haben bei der Aufnahme. Und über diese Mikrofone bekommen wir eigentlich dann die Rauminformationen und die Reflexionen, die von den Wänden kommen.
Also es ist mehr als beim Dolby Stereo-Verfahren im Kino.
Ja, wir arbeiten hier im Gegensatz zu Dolby mit richtigen, diskreten Kanälen und haben auch die Aufzeichnungen alle auf Mehrspur gemacht. Und zwar total im digitalen Bereich. Wir wandeln hier beim Vorführen dieses Films zum ersten Mal die Musik wieder um in Analogsignale. Also besser kann man es eigentlich nicht haben.
Ist da der WDR so ein Pionier in der digitalen Tontechnik oder ist das jetzt nur zufällig, dass hier in Köln auch der WDR natürlich sich präsentieren will?
Nö, also ich möchte eigentlich schon sagen, dass wir da Pioniertaten geleistet haben. Wir haben 1986 als erste Rundfunkanstalt ein digitales Mischpult gekauft, was damals also auch noch sehr viel kostete. Und insofern hatten wir als die größte Anstalt eigentlich die Verpflichtung gehabt, in diese Technik einzusteigen. Und wir können heute sagen, dass sich dieser Einstieg gelohnt hat. Wir haben mittlerweile ein zweites Studio eröffnet in voll digitaler Tonbearbeitung und werden in diesem Jahr noch 2 weitere Studios, und zwar die Hauptstudios des WDR-Hörfunks, in Digitaltechnik einrichten.
Und sehe ich hier laufen 2 Maschinen, beide im 1-Zoll-Bereich, wenn ich das richtig sehe. Warum 2? Lässt sich die Toninformation nicht mehr auf dem Bild speichern oder ist das jetzt nur eine Überspielung, die ich hier sehe?
Nee, wir stehen eigentlich noch am Anfang dieser ganzen Technik und die Videomaschine, die wir hier sehen, ist eigentlich ein Prototyp. Sie kann nur zwei Tonkanäle verarbeiten. Die dritte Spur, die ist für den Timecode reserviert. Und wenn wir mehr Kanäle haben wollen, müssen wir eine Mehrspurmaschine parallel laufen lassen. Und das machen wir hier. Wir haben ein Synchronizer-Gerät dazwischen. Das sorgt also für einen gemeinsamen Start. Und danach laufen die Maschinen eigentlich ganz frei. Das ist auch eine Besonderheit. Das ist eigentlich unmöglich. Man müsste die Maschinen richtig verkoppeln. Das geht nur nicht, weil die Taktsignale dieser Maschinen total unterschiedlich sind. Das sind also zwei Welten, die wir hier versuchen zu verbinden. Und es ist eigentlich nur mit technischen Tricks möglich, dass es so funktioniert.
Also ein bisschen fühlt man sich dann in die Zeit der 60er Jahre zurückversetzt, als man auch noch mit schrankgroßen Geräten, mit Ampex-Bändern 2 Zoll experimentierte. Aber es ist ja nicht nur ein technisches Problem, es ist ja auch ein rein ästhetisches Problem. Zwar bringt jetzt der breitere Bildschirm die Möglichkeit einer breiteren akustischen Dimension, aber was mir auch im Kino immer wieder störend auffällt, wenn man ein Orchester aus dem Zuschauerraum sieht und dann springt die Bildinformation plötzlich 180 Grad, kommt der Ton natürlich nach wie vor immer noch aus der gleichen Situation wie vorher. Gibt es da spezielle Entwicklungen an Ihrem Haus, wo auch speziell für das Auditive eine Art Dramaturgie, eine neue Strategie für den digitalen Bereich entwickelt wird?
Also wir haben uns sehr viel Zeit gelassen bei der Abmischung dieses Tons und haben auch diese Dinge, die Sie ansprechen, versucht. Wir haben also bei diesen Sprüngen versucht, dieses Bild den Ton auch um 180 Grad zu verdrehen und haben festgestellt, dass der Hörer da doch sehr verunsichert wird. Wenn Sie als Hörer vor einer Orchesterwiedergabe sitzen, erwarten Sie einfach die Geigen links und die Celli rechts, egal was Sie da sehen. Und wir haben festgestellt, dass ein stabiles Bild, ein stabiler Ton, doch wirklich besser ist. Mhm. Unter anderem auch, wenn Sie jetzt übergehen von dem Orchestersaal, wo die Leute sitzen, und die Bilder, die wir zwischengeschnitten haben aus der Regie, da haben wir auch versucht, den Ton ein bisschen einzuengen, so dass man also auch sieht, dass er oder merkt und hört, dass es aus der Regie kommt. Das ist zu verwirrend. Mhm.
Nun ist das Ganze ein sehr teures Unternehmen. Sie sagten selbst, dass man auch noch im Anfangsstadium steckt, was die Ausrüstung betrifft. Wann wird es denn für den Konsumenten einigermaßen erschwinglich sein? Welche Zeiträume veranschlagen Sie da?
Da kann ich nicht sehr viel zu sagen.
Ich meine, auf der letzten Funkausstellung wurde schon einiges gezeigt, aber man ist ja auch mal als Zuschauer daran interessiert, das möglichst auch in seiner Wohnstube genießen zu können. Was schätzen Sie denn aus Ihren Erfahrungen aus? Dauert es noch 5 Jahre, 10 Jahre? Für die Tonaufnahme.
Also man kann ja heute gerade auf diesen Gebieten schlecht Voraussagungen machen, aber ich glaube, so zwischen 5 und 10 Jahren ist schon realistisch.
Wie teuer ist denn das, was ich hier jetzt sehe, diese zwei Abspielmaschinen und der Block, wo der Fernseher draufsteht?
Diese Abspielmaschine fürs Bild, die ist wohl gar nicht zu schätzen, weil es ein Prototyp gibt. Da gibt es also nur wenige davon. Die Bandmaschine, die hat einen Wert von 250.000 Mark. Und den Monitor, den Sie sehen, mit einer 34-Zoll-Röhre, der hat einen Wert von 150.000 Mark.
Also muss man doch vielleicht wieder auf Fernsehstuben zurückgreifen wie in den 30er Jahren.
Ja, oder die Entwicklung einfach abwarten, bis wirklich der flache Bildschirm kommt. Wir haben heute schon auf der CeBIT, in Hannover die Computermesse, da haben wir schon Laptops gesehen mit einem Farb-LCD-Schirm. Wenn der in der Form weiterentwickelt wird, dann sind wir vielleicht da. Aber die Probleme hier mit den Maschinen, die sind eigentlich viel höher. Die Videobandbreite, die ist so hoch, dass also kleinste Dropouts schon sichtbar werden. Viel eher als bei einer normalen Videomaschine.
Radio 1. Nur für Erwachsene.